Wir haben aber oft diese Perspektive nach außen so ganz stark, dass wir sagen, es geht nicht oder das ist zu viele E-Mails, zu viele Projekte, die Deadline rückt immer näher. Dass wir ganz gut sind, im Außen zu erkennen, was uns stresst, aber dass wir nicht ganz so gut da drin sind, im Innern zu erkennen, wie wir uns auch stressen. Das ist eine ganz wichtige Qualität, eine ganz wichtige Fähigkeit. Also so ein Gefühl für Stress, ein Gefühl für Energie zu bekommen und zu sagen, was ist überhaupt noch für Kraft und Zeit und Ressourcen und so weiter, um was machen zu können und wo muss ich Nein sagen, wo kann ich mir Unterstützung suchen.
Willkommen bei Leading Well, der Podcast für Führung von morgen. Mein Name ist Benjamin Rolf und mich treibt eine Frage um: Wie fühlen wir Menschen klar und gesund in einer Welt, in der Stress, Komplexität und Unsicherheit immer weiter zunehmen? In jeder Folge tauchen wir ein in die echten Herausforderungen des Führungsalltags und werfen einen Blick auf das, was die Zukunft der Arbeit wirklich prägen wird. Ob Resilienz im Team, psychologische Sicherheit oder der Umgang mit neuen Technologien, hier geht es um Ansätze, die wirken, nicht nur auf dem Papier, sondern im echten Führungsleben. Leading Well steht für eine neue Art der Führung, am Puls der Zeit und am Puls seines Teams, und genau damit legen wir jetzt los. Mein heutiger Gast ist René Träder. René ist Psychologe, Coach und Autor und ein gefragter Experte, wenn es um psychische Gesundheit, Resilienz und Stressbewältigung geht. Vor einigen Jahren haben wir ja schon mal über Resilienz gesprochen und jetzt ist er wieder zurück mit seinem neuen Buch Superkraft statt Superstress. In dieser Folge sprechen wir über den gesunden Umgang mit Stress in einer Welt, die sich gefühlt immer weiter beschleunigt. Woher kommt eigentlich unser Stress? Welche Rolle spielt unser Gehirn? Und was können wir ganz praktisch tun, um aus der Stressspirale auszusteigen? René nimmt uns mit in die 7 Phasen des Stresskreislaufs und zeigt, welche Stellschrauben wir selbst, aber auch wir natürlich als Führungskräfte haben, um Stress klüger zu begegnen. Denn wir können Stress natürlich nicht abschaffen, aber wir können lernen, damit besser umzugehen. Wenn du also wissen willst, wie du deine eigene Stresskompetenz stärken kannst, für dich selbst, aber auch für dein Team, dann ist diese Folge genau richtig für dich. Ich wünsche jetzt ganz viel Freude bei diesem Gespräch. Das ist Leading Well heute mit René Träder. Hi René, herzlich willkommen zum Leading Well Podcast. Mal wieder, zum zweiten Mal. Freut mich wirklich sehr, dass du mit dabei bist. Hallo.
Hallo Benjamin, freut mich, dass ich nochmal hier sein darf und wir heute über Stress sprechen. Schön.
Jo ja, ein Thema, das uns irgendwie alle was angeht. Nicht erst seit heute, auch nicht erst seit gestern. Und ich muss da auch sagen, ich habe sehr viel mit Führungskräften zu tun, die sich sehr gestresst fühlen, gefühlt. Und es ist natürlich immer selektive Wahrnehmung, vielleicht auch gestresster als je zuvor. Und ist immer gut, das so ein bisschen mit Zahlen zu unterlegen. Und ich hatte aus dem letzten Jahr auch so ein paar Headlines, im Spiegel war das, in der Wirtschaftswoche, also vor Augen Deutschlands erschöpfte Chefs. Und die haben sich auf so eine Studie bezogen. 2 Drittel der Führungskräfte fühlen sich erschöpft und so ausgelaugt, ne, so fast ausgebrannt. Und ich habe mich da gefragt, vielleicht mal so als Einstieg so für unsere Folge, ist es so, dass wir gestresster sind als je zuvor? Ist das auch deine Beobachtung?
Je zuvor, hast du jetzt gesagt. Da ist die Frage so, wie weit gehen wir zurück in die Geschichte? Der Steinzeitmensch, das Mittelalter oder die 50er Jahre Wirtschaftswunder? Oder sind wir jetzt nur bei den 90ern und machen den Vergleich dahin? Also sicherlich ist auch mein Eindruck, ich bin ja auch viel unterwegs in Firmen und mache viele Workshops. Und da sitzen natürlich gerade bei freiwilligen Workshops die Leute, die auch gestresst sind und die sagen, so geht's nicht weiter, das ist zu viel, das tut uns auch nicht gut als Team. Und wenn wir einfach mal gucken, wie hat sich die Arbeitswelt verändert, würde ich auf jeden Fall sagen, dass wir heutzutage mehr Stress in der Arbeitswelt haben. Zumal wir natürlich auch immer den Stress, den wir als Privatperson haben, ja mitnehmen ins Berufliche. Und wenn ich zum Beispiel an meine Kindheit denke, in den 80er Jahren bin ich aufgewachsen, da hatten wir nicht mal ein Telefon zu Hause. Also die Kita konnte nicht mal irgendwie anrufen und sagen, der René ist auf die Nase gefallen, hol den mal bitte schnell ab oder so. Abgesehen davon, dass meine Mutter arbeiten war, aber auch da war sie jetzt nicht rund um die Uhr an einem Telefon erreichbar. Und das haben wir trotzdem ganz gut hinbekommen. Und wir hatten natürlich auch kein Smartphone in der Hosentasche. Wir haben nicht von allen möglichen Nachrichten rund um die Uhr erfahren, sondern man musste sich sehr bewusst entscheiden. Schalte ich die 2, 3 Sender ein, die es gibt und die dann zu einer bestimmten Uhrzeit Nachrichten bringen, oder kaufe ich mir eine Zeitung? Aber man ist eben nicht so dauerzugespammt worden. Und das passiert ja heute schon, wenn man die privaten E-Mails abrufen will, bei web.de, bei GMX, wo auch immer. Auf der Startseite wird man schon belästigt mit Informationen. Und das ist natürlich etwas, das nehmen wir als Mensch ja mit aufs Arbeitsleben natürlich mit hinein. Und auch das hat sich doll geändert. Digitalisierung, Multitasking ist sicherlich ein Stichwort. Homeoffice, da sind ja einige Menschen total happy drüber und sagen, das macht mein Leben leichter und schöner und ich will gar nicht mehr darauf verzichten. Und andere Leute sagen, nee, das ist auch ein Stressfaktor oder es macht mich einsamer. Es führt dazu, dass wir Konflikte vielleicht nicht mehr so gut besprechen, wenn wir vor dieser Bildschirmscheibe sitzen und miteinander sprechen. Und ich habe vielleicht ein Beispiel aus einem konkreten Unternehmen, was mir da gerade einfällt, wo wir mit dieser Frage uns gerade befassen. Weil ich ja selber lange in den Medien gearbeitet habe, begleite ich manchmal auch explizit Medienorganisationen. Es gibt einen Fernsehsender, den ich begleite und da gibt es so eine Abteilung Schnitt. Das heißt, da sind dann die Leute, die schneiden die Beiträge zum Beispiel. Da kommt dann der Redakteur, die Redakteurin und sagt, hier ist mein Material, das habe ich gedreht. Und dann sitzen die zusammen im Schneideraum und schneiden das. Erstmal ist es so, dass in der Corona-Zeit die angefangen haben, das im Homeoffice zu schneiden. Das heißt, man sitzt nicht mehr im gleichen Raum und sichtet wirklich synchron das Material, sondern man ist sich dann mit so Computerbildschirmen zugeschaltet und versucht, an einem gemeinsamen Produkt zu arbeiten, wo es ja auch eine Deadline gibt. Das muss vielleicht auch bald in die Nachrichtensendung rein. Und das zweite Große, was zum Beispiel die Arbeitszeit sehr verändert hat, die Schnittmeister, so heißen die Leute, die haben gesagt, früher haben wir das Material bekommen und haben das erstmal eingespielt in unser großes System. Und in der Zeit waren wir rauchen, waren Mittagessen, haben gequatscht, haben uns auch mit dem Redakteur ausgetauscht. Was hast du denn gedreht? Was ist denn dir wichtig? Und so weiter. Jetzt ist es einfach Drag and Drop. Zack, und in 30 Sekunden ist das Material auf dem Computer. Das heißt, auch da kommt man mit einer anderen Hektik vielleicht rein. Und diese Gespräche fallen dann auch weg. Dieses Kennenlernen voneinander fällt dann vielleicht auch weg und diese Einstimmung darauf. Und ich denke, solche Sachen können wir eigentlich in allen Branchen entdecken. Und da würde ich schon sagen, dass wir ein stressigeres Arbeitsleben heute haben. Plus, letzter Gedanke, wir konnten halt vor 5 oder vor 10 Jahren ja nicht morgens im Bett liegen und schon die beruflichen E-Mails lesen und haben ja trotzdem die Arbeit ganz gut hinbekommen oder auch abends am Sonntag um 20 Uhr, da musste niemand in seine E-Mails lesen, weil es technisch auch gar nicht ging und das war in Ordnung. Und heute gibt es ja eben oft auch den Gedanken, oh, wenn ich im Urlaub bin, dann muss ich mitlesen, was da los ist. Gerade Führungskräfte haben diesen Gedanken. Ich muss ja wissen, worüber haben die geredet, dann komme ich nach 2 Wochen zurück und dann habe ich plötzlich 8000 E-Mails, die ich nicht alle durchlesen will. Also werde ich im Urlaub in der Hängematte beim Stadtspaziergang mal zwischendrin kurz reinschauen. Und das ist natürlich auch die Frage, was macht das mit unserer Erholung und können wir dann überhaupt so richtig abschalten oder sind wir nicht ständig arbeitend?
Und ich finde, das sind so ganz viele kleine Momente, die selbstverständlich irgendwie auch geworden sind in unserer Arbeitswelt. Und ich finde auch viele kleine Momente, wo man gar nicht sofort spürt, was sie bewirken, oder? Also zum Beispiel im Urlaub. Ich gucke jeden Tag eine halbe Stunde mal in die Mails rein oder verfolge, was so passiert. Da denke ich doch so, ja, die 30 Minuten, oder? Mach ich mal eben und beantworte mal 1-2 Sachen und dann ist alles gut auf dem Weg. Aber so ein bisschen, wie ich es bei dir raushöre, das, was ja passiert ist, wir kommen ja gar nicht so richtig in die Erholung, ne? Wir sind ja in dem Sinne always on, auch wenn wir nur jeden Tag ein bisschen on sind. Und das Gleiche vielleicht auch so diese Schnelllebigkeit mit den Tools, mit den Technologien, die wir heute haben. Vielleicht so, ich meine, wenn ich im Büro bin und ich schaue so ein bisschen in die Vergangenheit, naja, dann hat man halt mal 10 Minuten Fußweg gehabt von einem Meeting zum nächsten, ne? Und hat nochmal einen Kaffee sich geholt, hat ein bisschen gequatscht oder ist auf Toilette gegangen. Was mache ich denn, wenn jetzt heute die Meetings online wirklich, wie man so schön sagt, back-to-back geplant sind? Ne? Also das eine Meeting hört eine Sekunde auf und eigentlich in der nächsten Sekunde startet schon das nächste Meeting. Das schafft ja unheimlich viel Druck. Und gleichzeitig denke ich, genau diese Entwicklung drehen wir ja nicht mehr zurück, oder? Also geht es immer weiter? Wird mit diesen Entwicklungen zumindest das Stresspotenzial immer weiter zunehmen? Wie blickst du so auf diese Entwicklung?
Ich glaube schon, dass sich Dinge auch wieder zurückdrehen können, wenn der Schmerz vielleicht irgendwann zu groß ist. Gerade auch bei dieser Homeoffice-Debatte haben wir ja auch, dass gerade viele Tech-Konzerne sagen, wir wollen wieder unsere Mitarbeiter zurückholen. Das heißt, wenn jetzt auch Generationen plötzlich feststellen, das tut uns nicht gut, wir sind öfter krank oder das Familienleben leidet oder auch die, ja, am Ende natürlich vor allem, wenn das Wirtschaftsunternehmen leidet, dann wird natürlich erst recht geguckt, so, woran liegt es denn eigentlich? Und ich würde ja immer sagen, oder die Frage vielleicht reingeben, Beziehungsarbeit Ist das eigentlich auch etwas, was in dieser 40-Stunden-Woche Platz haben muss? Oder wo findet eigentlich Beziehungsarbeit statt? Und bei diesen Back-to-Back-Meetings, da gibt es halt keine Zeit mehr für diese Beziehungsarbeit. Und überhaupt im Homeoffice oder über diese Schalten ist ja eh schon sehr schwierig. Ist einfach ein anderes Kennenlernen, als wenn man noch gemeinsam in die Kantine geht oder gemeinsam durch den Flur geht, im Fahrstuhl steht. Das verändert natürlich schon viel. Und diese Urlaubssituation, die wir gerade skizziert haben, in der Psychologie würde man ja von Coping-Strategie sprechen, also eine Umgangsstrategie, eine Bewältigungsstrategie. Das heißt, wie komme ich mit dem Stress, mit dem Druck, mit den Ängsten, Sorgen, negativen Gedanken klar? Und wenn ich dann sage, okay, meine Strategie ist, im Urlaub werde ich meine E-Mails weiter checken, dann ist das ja eigentlich schon ein Symptom, ein Hinweis darauf, dass es zu viel ist. Weil ich habe ja zu einer Bewältigungsstrategie gegriffen und gesagt, ich kann halt nicht 2 Wochen einfach Urlaub machen und durch Italien spazieren. Ich muss mich jeden Tag eine halbe Stunde informieren. Und da würden wir sagen in der Psychologie, okay, sei dir darüber bewusst, dass das schon ein Symptom eigentlich von der Überforderung ein bisschen ist, vom Stress ist. Und dann kommt ja noch dazu, im Italienurlaub können wir ja auch über unser Smartphone dann weiterhin lesen, was hat Merz gesagt, was hat Trump gesagt und so weiter. Und das hätten wir früher im Italienurlaub nicht so gut gekonnt, außer wir können gut Italienisch. Ansonsten würden wir halt an den Zeitungskiosken vorbeigehen und würden ja gar nicht wissen, worüber reden die da eigentlich. Und das brauchen wir ja. Aber wir brauchen ja dieses Abschalten, dieses wirklich Wegsein. Dafür ist der Urlaub ja auch eben gedacht. Oder auch die Mittagspause, Wegsein von da, wo es anstrengend ist. Und wenn wir diese Rituale nicht mehr so machen, dann ist halt schon die Frage, wie lange kann man diesen Raubbau bei sich selbst betreiben, bis es dann doch irgendwann viel zu viel wird.
Und ich finde, genau diesen Raubbau, diesen Weg hin zu ein bisschen Stress wird am Ende dann doch Dauerbelastung, wird chronischer Stress, führt vielleicht tatsächlich dazu, dass Menschen sich erschöpft fühlen. Zum Beispiel ne, diese 60% der Führungskräfte, die sagen, eigentlich fühle ich mich schon ausgebrannt. Das ist ja ein Prozess, das ist ja ein Weg dahin. Und ich finde ganz, ganz spannend, du hast es gerade auch schon erwähnt, Symptome, Beobachtungen, Wahrnehmungen. Also wie können wir selber, wenn wir jetzt mal so auf unsere Arbeitswelt schauen, vielleicht tatsächlich diese Wahrnehmung für Frühwarnzeichen, für Symptome schärfen? Und ich glaube, das tun wir, indem wir mal so diese klassischen Situationen und vielleicht tatsächlich Beobachtungen auch für uns selber erkennen. Wenn du mal so ein bisschen vielleicht auch in Richtung Unternehmen schaust, mit denen du so zusammenarbeitest, vielleicht auch Einzelpersonen oder auch der Blick auf die gesamte Arbeitswelt als solche, was sind denn das so für Symptome, die dir immer wieder begegnen, wo du sagst, wie wir vorhin schon gesagt haben, ne, im Urlaub jetzt irgendwie so diesen Drang zu haben, die E-Mails zu checken, irgendwie ist das ja schon ein Symptom für Überforderung. Was beobachtest du noch so? Woran erkennen wir eigentlich schon, dass es zu viel ist und dass wir probieren auszugleichen?
Also die Mittagspause ist ein ganz großes Thema in den Workshops, die ich gebe, dass da viele Leute sitzen, die sagen, sie haben schon seit vielen Jahren keine Mittagspause mehr genommen. Und das liegt an 2 Gründen aus meiner Beobachtung heraus. Das eine ist, es ist ein Kulturthema in der Organisation oder in der Abteilung auf der Station. Oder es ist ein Thema, was eine einzelne Person für sich selber hat, eben diese Coping-Strategie. Wenn es ein Kulturthema ist, dann bedeutet das ja, da kommt ein neuer Mitarbeiter, der erstmal fröhlich seine Mittagspause nehmen will. Ja, vielleicht das sogar auch tut ein paar Mal und dann irgendwann aber eingenordet wird. Und dann lernt der, wir können keine Mittagspause nehmen. Wir sind so busy, wir sind so gestresst. Wenn wir jetzt eine Mittagspause nehmen, dann bricht alles zusammen. Oder es ist eben diese Coping-Strategie. Und da fällt mir zum Beispiel eine Mitarbeiterin tatsächlich aus einer Klinik ein, die so im öffentlichen Bereich, unten, wenn man so ins Erdgeschoss quasi reingeht, sitzt. Und da gibt es eigentlich ein Schild, da steht dran von 12 bis 12:30 Uhr Mittagspause. Es ist an ihrer Scheibe, an ihrer kleinen Fensterscheibe dran und sie kann die Fensterscheibe auf- und zuschieben. Aber sie hat die seit vielen Jahren schon nicht mehr zugeschoben. Und sie sitzt da eben dort im Workshop und sagt, ich nehme seit 10 Jahren keine Mittagspause und ich bin erledigt. Ich weiß nicht, wie ich es bis zur Rente schaffen soll. Und dann sitzen die anderen im Workshop und sagen, aber du hast doch das Schild dort, du darfst es doch machen. Rede doch mal mit deinem Chef. Und dann hat sie gesagt, ich habe sogar schon mit meinem Chef gesprochen und der sagt, ich soll die nehmen. Aber ich kann sie nicht nehmen, sonst warten die Leute. Dann komme ich wieder aus der Mittagspause, dann sind da 10 Leute und dann haben die gewartet. Und die sind dann auch genervt. So, ja? Also was gibt es für Lösungen? Da muss dann eben drüber gesprochen werden. Also Mittagspause ist ein großes Symptomthema. auch morgens zu Hause im Bett tatsächlich schon die E-Mails lesen. Und das ist ja wirklich eigentlich vergeudete Energie, weil man beantwortet ja um 5.30 Uhr oder so im Bett noch nicht die beruflichen E-Mails. Man hat sie aber schon mal gelesen. Und man denkt, man wäre dann besser vorbereitet auf das, was kommt. Aber man ist eigentlich mit einem Ballast unterwegs, weil der Kaffee, das Gespräch mit dem Kind, der Weg zur Arbeit vielleicht auch, das sind dann alles schon, der Kopf rattert dann einfach schon. Und sich selber zu sagen, hey, das ist jetzt noch meine private Zeit morgens. Ich muss zwar aufstehen und wenn es ganz privat wäre, dann wäre mein Wecker ein bisschen später losgegangen. Aber jetzt habe ich noch die Gewalt über meine Zeit und kann entscheiden, will ich schöne Musik hören? Will ich in Ruhe mir irgendwie ein Ei kochen? Will ich mit dem Kind reden? Was will ich eigentlich machen morgens noch in diese Zeit? Und nicht schon belastet sein mit diesen Sachen. Das sind so zwei Symptome. Und das dritte vielleicht ist auch meine Beobachtung, dass Konflikte zunehmen, Unzufriedenheiten zunehmen im Stress, weil man einfach eine dünnere Haut bekommt, drumherum auch. Und nicht nur das Individuum kann ja im Stress sein, auch eine Abteilung oder ein Team kann im Stress sein. Und dann hat dieses Team natürlich auch diese Symptome. Und es geht dann häufig einher mit Angst. Also Angst vor Veränderungen, Angst auch, wenn jemand Neues ins Team kommt. Was will der hier? Was bedeutet das für uns eigentlich? Und allgemein so eine Unsicherheit, die dann irgendwann entsteht mit dieser Idee, das wird vielleicht negativ für uns sein und wir werden vielleicht damit nicht gut umgehen können, was das alles bedeutet in dieser Veränderung. Ja? Das sind vielleicht so 3, 4 kleine Symptome, die ich stark beobachte und die ich auch auf jeden Fall mit Stress in Verbindung bringe.
Ja, super, super gut. Vor allen Dingen finde ich auch in deinen Beispielen, was man ja so erkennt, es geht ja immer um ganz konkrete Verhaltensweisen, die wir als Menschen in einer gewissen Situation für uns wählen. Und trotzdem, in vielen deiner Beispiele, finde ich, kommt so ein bisschen raus, so ganz frei gewählt ist es dann doch nicht, ne? Also eigentlich wissen wir, wie es besser geht. Und eigentlich wollen wir es auch anders tun und wir tun es dann trotzdem nicht. Also ich habe so auch das Gefühl, gerade so beim Thema Stress oder irgendwie auch, wenn es um gesunde Gewohnheiten geht, es gibt doch so viel Wissen in der Welt. Ne? Und wir wissen ja schon, wie ein guter, entspannter Morgen aussehen könnte. Und trotzdem stehen wir uns ja irgendwie selber im Weg. Woran liegt denn das? Also womit stehen wir uns eigentlich selbst im Weg?
Ja, ich finde das so eine schöne Beobachtung und die zeigt wunderbar, dass Wissen halt nichts wert ist. Ja. Also nur das Machen ist tatsächlich wertvoll und das tollste Wissen, ob es jetzt im Lexikon ist oder bei uns im Kopf, das bringt ja gar nichts. Es geht nur um das Machen. Auch die schönste Business-Idee bringt nichts, wenn man sie nicht umsetzt. Die schönste Unternehmensidee, das schönste Produkt, was sich so ein Unternehmen überlegt, bringt nichts, wenn man es nicht tut. Und die schönste Morgenstunde, Abendstunde, Pausengestaltung bringt nichts, wenn man es nicht umsetzt. Ja, es geht immer ums Machen. Das ist genau die Aufforderung. Neue Erfahrungen dann vielleicht ja auch sammeln und mal gucken, wie fühlt es sich denn an, wenn man dann doch mal diese Pause gemacht hat? Oder wie fühlt es sich an, wenn man den Urlaub anders gestaltet? Wie fühlt es sich an, das Handy morgens wegzulassen? Es geht immer um Erfahrungen. Und die Frage ist, was ist der Reiz, der mir möglich macht, in diese Erfahrung reinzukommen und aus diesem Automatismus rauszukommen? Weil den Automatismus hinterfrage ich ja nicht. Das tue ich dann halt einfach jeden Morgen oder mittags. Das gehört immer dazu. Und jetzt ist die Frage, wird mir eigentlich bewusst, was ich da tue und dass ich mich indirekt, unbewusst ja doch immer wieder neu entscheide für das, was vielleicht auch stressig ist? Und wo kann ich mal ausbrechen und eine neue Erfahrung machen? Und das sage ich auch wirklich vorwurfsfrei. Also es geht nicht um jemanden Vorwürfe machen, weil ich glaube, für mich kann ich es auf jeden Fall sagen, vielleicht stimmst du auch zu, wir haben ja alle Gewohnheiten, die irgendwie doof sind, wo wir wissen, ach, das ist total bekloppt, dass ich das so mache oder dass man sich dabei ertappt, dass es einem einfach nicht gut tut und man macht es trotzdem oder so. Und ja, das muss man vielleicht dann 10-mal oder 100-mal merken und dann irgendwann, wenn der Schmerz groß genug ist, dann auch sagen, jetzt will ich aber doch eine Veränderung machen.
Und ich finde, das ist ja auch etwas, was irgendwie aus uns rauskommt. Ne? Also es ist vielleicht irgendwie, es hat was mit meiner Persönlichkeit zu tun. Es hat etwas auch vielleicht mit der Art und Weise zu tun, wie ich ticke, gewisse Muster. Also so ein bisschen so ein innerer Druck, der sich dann mit diesem Thema Stress, finde ich, so verbindet. Also wenn ich jetzt mal dein Beispiel von der Mitarbeiterin aus der Klinik so zum Beispiel nehme. Ich finde es so ein gutes Beispiel, weil ich finde, man hört da ja so total raus, ich weiß, dass ich dieses Schild davor hängen könnte, aber ich fühle mich irgendwie verpflichtet. Mhm. Ne? Und es ist, da kommt so ein bisschen so dieses, ich möchte keine andere Person warten lassen. Ne? Ich möchte diese Arbeit gut machen. Ich möchte, dass alle anderen das Gefühl haben, so, ich hab gute Dienste geleistet, vielleicht am Ende auch. Und da kommt ja irgendwie so ein gewisser innerer Druck her. Ist das oft so, wenn wir auf Stress gucken? Und wenn ja, was ist das für ein Druck, der da eigentlich kommt? Weil ich finde da, ich habe so das Gefühl, wir probieren es häufig so auf äußere Umstände zu schieben, aber irgendwie sind wir es ja auch selbst, ne, die es zulassen. Was sind denn das so für Muster, die du da so beobachtest? Und auch so, wenn man jetzt mal dieses Beispiel sich nur greift, ne, was passiert da eigentlich in uns in so einer Situation?
Also vielen Dank für diese Frage, weil tatsächlich würde ich auch sagen, wir sind oft der größte Stressor. Und wir haben aber oft diese Perspektive nach außen so ganz stark, dass wir sagen, es geht nicht oder das ist zu viele E-Mails, zu viele Projekte, die Deadline rückt immer näher, der Kollege, der Chef, der Kunde, was auch immer, dass wir ganz gut sind, im Außen zu erkennen, was uns stresst, aber dass wir nicht ganz so gut da drin sind, im Innern zu erkennen, wie wir uns auch stressen oder auch, wie wir Stress verstärken. Und das tun wir natürlich, du hast es schon gesagt, so ein bisschen auch aus unserer Persönlichkeit heraus. Wie sind wir so gestrickt? Was sind unsere Persönlichkeitseigenschaften? Also jemand, der sehr perfektionistisch ist oder zum Beispiel sehr harmoniebedürftig ist, der kann natürlich sehr schnell auch in solche Stressfallen hineintappen. Und dann gibt es aber natürlich noch die Glaubenssätze. Und diese Glaubenssätze, du hast es an dieser Krankenhausmitarbeiterin nochmal schön durchdekliniert, das kann ja auch sehr positiv sein, also sehr serviceorientiert. Und sie ist auch ein wichtiger Teil in dieser Klinik. Und wenn die Patienten oder Besucher schnell ihre Sachen dort erledigen können, dann ist es ja für alle irgendwie gut, weil dann weniger Frustration ist und die Leute fühlen sich gut beraten und gut betreut. Das heißt, es ist ja auch eigentlich ein toller Gedanke. Die Frage ist eben nur, ob das über sie alleine gelöst werden muss oder ob man nicht das System auch anpassen kann, wenn das eben so wichtig ist, dass da immer jemand sitzt, ob da nicht jemand anderes dann für diese halbe Stunde sitzen könnte. Und was ist mit dem Servicegedanken auf sich selbst bezogen einfach? Also das geht dann natürlich verloren. Und da sind es, denke ich, gerade diese ganzen Glaubenssätze, die uns oftmals gar nicht so bewusst sind, die wir irgendwie so mitbekommen haben und die uns aber leiten wie so ein Kompass. Und mir fällt eine andere Frau ein, irgendwann sind ja viele Menschen in dem Alter, dass sie sich um ihre Eltern irgendwie kümmern müssen, Pflegebedürftigkeit und so. Und letzte Woche saß eine Frau im Workshop, wie sie öfter im Workshop bei mir auch sitzt, nämlich die sich um ihre Eltern kümmert und merkt, das ist zu viel. Ich kann das nicht. Und das ist auch anstrengend, weil plötzlich auch so alte Themen aufkommen, vielleicht auch Themen von, ihr habt euch gar nicht so gut um mich gekümmert und jetzt kümmere ich mich aber um euch. Also das ist ja nochmal eine zusätzliche Belastung und nicht nur einkaufen gehen und beim Waschen helfen oder einen Pflegedienst organisieren oder. Und auch hier wieder kommt dann so eine Beratungssituation zustande von ganz vielen, die schon in so einer ähnlichen Situation mal waren und die sagen, hol dir mehr Hilfe. Und sie sitzt dann so da und sagt, ja, ihr sagt es so leicht, aber ich habe gar nicht so viel Geld, um da mehr Hilfe mir zu holen. Und jetzt sind die nun mal alt und krank, jetzt muss ich das halt machen. Und das heißt, an der Stelle, man ist im Stress, man ist in diesem Tunnelblick und man sieht gar nicht die Möglichkeiten, die es gibt. Und ich will auf gar keinen Fall sagen, dass es alles rosige Möglichkeiten gibt und dass alles super leicht ist, ganz und gar nicht. Aber es gibt oft mehr Möglichkeiten, als wir mitten im Stress so sehen. Wo gibt es doch noch Fördergelder? Wo gibt es kostenlose Leistungen? Wo gibt es auch ein Ehrenamt? Oder vielleicht irgendwann auch die Entscheidung zu treffen, ich kann das nicht alleine machen und ich muss dann vielleicht doch einen Heimplatz suchen. Und dann kommt aber der Gedanke, dann bin ich aber ein schlechtes Kind, dann habe ich die Eltern weggeschoben. Und das sind die Glaubenssätze. Ja, also ich hatte auch neulich mit einer Frau gesprochen, die hat ihren Mann gepflegt seit vielen Jahren, weil er irgendwann eine Krankheit entwickelt hat und nicht mehr in der Lage war. Und dann hat sie mir erzählt, wir haben uns irgendwann nochmal wieder getroffen, hat sie mir erzählt, René, ich habe mich entschieden, er geht ins Heim. Und dann habe ich gefragt, aha, du hast dich entschieden, habt ihr das gar nicht gemeinsam entschieden? Und sie hat gesagt, ich bin doch die Person, die pflegt. Ich muss das alleine entscheiden, ob meine Kraft das noch hergibt. Und ich habe seit vielen Jahren nicht mehr geschlafen. Und ich kann mit meinem Mann das natürlich nicht gemeinsam entscheiden, weil wenn wir es gemeinsam entscheiden, dann würde er sagen, er will natürlich lieber zu Hause sein. Aber ich kann das nicht bewerkstelligen. Ich muss es entscheiden. Ja? Und das fand ich so einen ganz wichtigen Satz, den sie gesagt hat. dass es ja auch ihr Leben natürlich ist und sie auch gucken muss, was kann sie dann mit ihrem Alter, mit ihrer Arbeit, mit ihren gesundheitlichen Themen, was kann sie überhaupt leisten?
Ich finde das einen total wichtigen Gedanken, weil gerade dieses Thema Glaubenssätze, ich hatte gerade so das Bild vor Augen, Glaubenssätze können uns manchmal dahin bringen, mehr Last tragen zu wollen, als wir vielleicht langfristig tragen können, oder? Weil häufig geht es ja genau darum, wir bürden uns mehr auf, wir packen mehr in unserem Rucksack rein, aber merken vielleicht gar nicht so, was kann ich mir realistisch zumuten und selber dabei gesund bleiben, ne? Oder selber halt nicht dann hinten runterfallen, ne? Oder nicht in die Überlastung kommen. Und das so ein bisschen im Blick zu haben, so wie groß ist eigentlich diese Last, die ich mir da selber zumute, und habe ich am Ende auch die Ressourcen natürlich, um das zu schaffen, ne? Gerade wenn ich jemanden pflege oder wenn ich ein Team führe oder wenn ich für ganz viele Kunden zuständig bin. Das sind ja ganz, ganz unterschiedliche Situationen, wo eigentlich diese Logik zutrifft. Und ich finde auch, den Gedanken nochmal aufzupicken, immer mal wieder sich die Frage zu stellen, was können denn zusätzliche Ressourcen eigentlich für mich sein? Ne? Weil das hast du auch gerade so super beschrieben. Also wo kann ich eventuell nochmal auf andere Mittel zugreifen? Menschen, vielleicht sind es finanzielle Mittel, vielleicht ist es Zeit, vielleicht können ja ganz, ganz unterschiedliche Dinge sein, um besser mit dieser Situation umzugehen und es nicht selbst alles lösen zu müssen und lösen zu wollen. Und ich finde, dass das ein ganz, ganz wichtiger Gedanke sein kann, also auch für die Arbeitswelt, nach mehr Möglichkeiten, nach mehr Mitteln Ausschau zu halten, um besser mit herausfordernden Situationen umzugehen.
Voll. Und manchmal vielleicht auch Nein zu sagen. Also viele Restaurants zum Beispiel haben inzwischen ja so einen Zettel, sie werden platziert. So in der DDR gab es das auch bei allen Restaurants, weil es gab einfach sehr wenig Restaurants. Und auch im Urlaub sieht man sowas immer öfter, sie werden platziert. Und dann kommt jemand und sagt, okay, wie viele Personen? Aha, 5 Personen. Nee, haben wir gar keinen Tisch mehr frei. So, die werden jetzt nicht sagen, ah ja, nee, alles klar, dann fahren wir schnell noch zu Ikea und holen noch einen Tisch und den stellen wir irgendwie noch hinten auf dem Hof, damit wir sie auch noch durchfüttern können hier, sondern die werden sagen, tut mir leid, sie haben nicht bestellt, also reserviert, es ist alles voll, wir haben höchstens noch für eine Person, aber nicht für 5. Und dann sagen die nein. Und da dürfen wir uns über uns selbst auch mal Gedanken machen und uns fragen, wie machen wir denn das eigentlich? Karren wir noch ganz viele Tische ran oder ja, zählen wir einfach mal durch und sagen, puh, nee, ich bin voll, also da geht nichts mehr. Und ich denke, das ist eine ganz wichtige Qualität, eine ganz wichtige Fähigkeit, also so ein Gefühl für Stress, ein Gefühl für Energie, du hast die Ressourcen gerade aufgezählt, zu bekommen und zu sagen, was ist denn, also es ist ja Teil der Stresskompetenz, zu sagen, was habe ich überhaupt noch für Kraft und Zeit und Ressourcen und so weiter, um was machen zu können und wo muss ich Nein sagen, wo kann ich mir Unterstützung suchen, aber wo ist es auch wirklich in Ordnung, Nein zu sagen? So, ja, das ist ja auch ja, legitim.
Wenn wir auf das Thema Stress schauen und ich finde, egal ob ich jetzt das für mich selber tue oder ich versetze mich vielleicht auch in die Rolle einer Führungskraft rein und ich probiere so ein bisschen Blick auf mein Team oder einzelne Menschen in meinem Team zu bekommen, ich glaube, es hilft immer sehr, sehr gut mal zu verstehen, was passiert denn eigentlich, wenn wir gestresst sind? Ne? Woher kommt so dieser Stress? Wie wirkt das in uns? Und wo sind in dem Sinne natürlich auch Stellschrauben, wo wir dran ein bisschen drehen können? Ne? Im besten Fall natürlich, um Stress zu reduzieren oder die Wirkung und den Impact von Stress zu reduzieren. Und ich durfte ja schon mal einen kleinen Blick in dein Buch werfen. Mhm. Und da hast du auch, finde ich, sehr, sehr greifbar eine Art Stresskreislauf mal skizziert und auch mal so beschrieben, was passiert eigentlich, wenn wir gestresst sind? Woher kommt eigentlich auch dieser Stress? Und ich würde es richtig, richtig super finden, wenn du uns da mal so ein bisschen mitnimmst. So, was passiert denn? Woher kommt denn so dieser Stress? Und wie sieht eigentlich dieser Stresskreislauf aus, den wir so alle regelmäßig mit Sicherheit auch durchleben?
Gerne. Also der Stresskreislauf besteht aus 6 Phasen. Und das Ziel von unserem Organismus ist es, so schnell wie möglich in die letzte Phase zu kommen, damit der Stresskreislauf auch wirklich abgeschlossen ist. Und wenn wir das nicht schaffen, dann sind wir halt irgendwann im Dauerstress oder wir haben mehrere Stresskreisläufe parallel auf. Und ich mache vielleicht mal ein Beispiel. Also es geht immer los mit Phase 1, da kommt ein Reiz. Und es ist erstmal nur ein Reiz, es ist noch kein Stressor. Ja, es ist ein Reiz. Der Reiz könnte sein, da kommt eben eine 5-köpfige Familie und sagt, wir haben Hunger, wir wollen gerne einen Platz bei euch im Restaurant. Das wäre der Reiz, das ist wirklich noch kein Stressor. Oder jemand kommt und sagt, die Aufgabe noch oder wir müssen was sparen oder das Projekt muss schneller fertig werden oder. Das ist der Reiz. Und in der zweiten Phase kommt die Bewertung. Und die Bewertung funktioniert oft blitzschnell, innerhalb von wenigen Sekunden. Und da schreibe ich im Buch so als Metapher, dass wir so eine Art Bodyguard in uns im Kopf haben, der uns schützen will. Und der versucht eben rauszufinden, wie ist es denn mit unseren Ressourcen? Haben wir ausreichend Ressourcen, um mit diesem Reiz umzugehen? Oder fehlen uns Ressourcen? Und du hast sie ja schon dankenswerterweise schon aufgezählt. Also es gibt ganz viele Ressourcen, ja, Kraft, Geld, Zeit und so weiter. Also ganz viele Ressourcen. Und wenn der zu der Einschätzung kommt, oh je, die Ressourcen reichen nicht aus, dann drückt er quasi auf den Stressknopf und sagt so, jetzt geht die Stressreaktion so richtig los. Oder er sagt, ja, alles klar, das kriegen wir hin, gar kein Problem, dann entsteht kein Stress. Dann kommen wir ins Handeln, dann tun wir was, alles ist in Ordnung. Oder er könnte sich auch freuen und sagen, ja, endlich kommen 5 Leute, wir haben hier noch so viele freie Tische, auch kein Stress, sondern ja, toll, endlich können wir arbeiten. Aber wenn er eben feststellt, alle Tische sind voll und jetzt kommen diese 5 und er hat jetzt aber diese Haltung vielleicht, wir wollen jeden glücklich machen, wir wollen niemanden abweisen und jetzt sehen die auch schon so ausgehungert aus und heute ist Montag, viele andere Restaurants in der Stadt haben zu, das ist jetzt voll doof für die, wenn die jetzt noch lange suchen müssen. Wenn das sozusagen alles mit reinkommt, dann sagt er vielleicht, na okay, wir gucken mal, was wir machen können. So, aber jetzt geht eben der Stress los, weil die Ressourcen eigentlich nicht ausreichen. Und in der dritten Phase fängt jetzt unser Körper an, die Energie, die wir zur Verfügung haben, neu auszurichten. Er will jetzt ganz viel Energie bereitstellen, damit wir handeln können. Und dafür muss er aber Energie von woanders abziehen. Also er muss zum Beispiel sagen, okay, die Verdauung, das ist jetzt nicht so super wichtig gerade. Oder dein Immunsystem, ja, oder deine sexuelle Lust, deine Libido ist jetzt auch nicht so super wichtig gerade. Du musst da ja eine schwierige Sache gerade bewältigen. Da wird er überall Energie von wegziehen und wird die Energie reinpacken in das zentrale Gehirn, also das, was sehr reaktionsschnell ist. Er wird Energie aus den äußeren Gehirnbereichen rausziehen, wo wir also grübeln, wo wir nachdenken, wo wir Schlussfolgern. Das ist einfach viel zu kostspielig. Das wird er alles rausziehen, dort die Energie. Und dann dadurch sind wir ja eben auch plötzlich mit einem Energieschub versehen. Wir haben Kraft, wir können Dinge gestalten. Uns fällt manchmal gar nicht auf, dass es zu viel ist, weil wir ja durchströmt sind von Energie. Und die vierte Phase, die geht so einher mit der dritten, das sind Emotionen. Wir werden also, wenn wir gestresst sind, immer auch Emotionen haben. Es gibt keinen emotionsfreien Stress. Jeder Stress ist voller Emotionen. Das kann Wut, Angst, Trauer, Ekel, ja, alles Mögliche kann das sein. So, Eifersucht, Neid, alles Mögliche. Und diese Emotion ist häufig in unserer Wahrnehmung ein zusätzlicher Stressfaktor. Ja, wir sind mit was konfrontiert und dann sind wir auch noch wütend oder ängstlich oder traurig und das wollen wir ja häufig nicht. Das heißt, jetzt haben wir noch ein zusätzliches Problem, dass da noch eine Emotion plötzlich nervt. Aber Emotionen sind eben doch immer Energie. Also wir würden ja nie was tun ohne Emotion. Wir brauchen eigentlich immer eine Emotion, um ins Handeln zu kommen. Um mir einen Anwalt zu rufen, muss ich erstmal in einen gewissen emotionalen Zustand kommen. Oder auch, um die Person vom ersten Date nochmal zu kontaktieren, muss ich einen gewissen emotionalen Zustand erreichen. Das heißt, Energie ist ganz wichtig, also Emotion ist ganz wichtig, genau. Und dann kommt die fünfte Phase, das ist die Handlungsphase. Und hier entscheidet sich jetzt ganz stark, ob unser Handeln überhaupt hilft, in die letzte Phase zu kommen. Die letzte Phase ist nämlich die Entspannungsphase. So, und entweder ist unser Handeln ausgerichtet auf den Reiz, auf das, was wir in Phase 1 gesehen haben. Und wir lösen das Problem, wir gehen mit der Herausforderung irgendwie um und die Herausforderung ist irgendwann abgehakt, die 5 Leute haben ihren Tisch bekommen, dann kann ja der Stress auch runtergehen. Wenn es aber nicht gelingt, wenn wir vielleicht auch gar keinen Einfluss haben auf diesen Reiz, dann neigen wir häufig zu dieser Strategie, dass wir eher auf die Emotionen schielen oder auf die körperlichen Zustände. Das heißt, wir haben Herzrasen, wir haben Schlafprobleme, wir haben eine dünne Haut, wir haben eine Energielosigkeit, die wir irgendwann empfinden oder eben Angst, Wut und Trauer. Und jetzt sagen wir, boah, das nervt so doll, dann esse ich jetzt 1 Liter Schokoeis, um wieder glücklich zu sein. Oder ich nehme Schlaftabletten, um wieder schlafen zu können. Oder ich lästere über den Kollegen, weil der mich so zu Tode nervt. So, das sind die Strategien, die auch dazu beitragen, dass wir so ein bisschen in diese 6. Phase kommen, aber nicht vollständig. So, der Stress geht ein bisschen runter, wir sind nicht mehr so hochgestresst, aber der Kreislauf ist noch nicht beendet, weil das Problem noch nicht gelöst ist. Und Ja, genau, das war einmal so der Stresskreislauf vorgestellt und der kann sich um solche Dinge kümmern, die greifbar sind, also die 5 Leute wollen einen Tisch, aber der Reiz, der zum Stress führen kann, kann auch ein Gedanke sein oder es kann auch was Körperliches sein. Also zum Beispiel, ich habe dir vor dem Gespräch gesagt, dass ich so ein bisschen Pollenallergie heute habe. Kann man auch auf diesen Stresskreislauf übertragen. Das heißt, mein Körper hat die Pollen wahrgenommen und fängt ja nun auch an, das Immunsystem irgendwie hochzufahren an bestimmten Stellen, dummerweise. Aber er bündelt sozusagen Energie an der Stelle. Und diese Energie fehlt mir für andere Dinge. Und das heißt, auch das gehört in unseren Stresskreislauf hinein. Auch der Zyklus bei Frauen verändert, wie leistungsfähig man zum Beispiel ist oder wie empfindlich man vielleicht auch ist. Eine Krankheit kann ebenfalls dazu beitragen, auch eine Behinderung kann dazu beitragen, dass immer ein bisschen Energie mehr gebraucht wird, um alltägliche Sachen zu meistern, weil man Unterstützung braucht. Das heißt, es kann sein, dass unser Stresskreislauf sowieso schon ein bisschen an ist und Energie gebündelt wird, die uns dann nicht mehr zur Verfügung steht, um die E-Mails zu bearbeiten zum Beispiel, die wir bearbeiten müssen. Und das, letzter Gedanke, ist eben auch nochmal ganz wichtig für die Stresskompetenz, zu spüren, was ist denn das heute für ein Tag? Habe ich maximale Energie für das, was ich tun will? Oder fehlt mir Energie und muss ich Dinge streichen? Muss ich mehr auf mich zum Beispiel achten?
Was ich wirklich extrem hilfreich daran finde, ist, es gibt uns gleichzeitig ja eine Orientierung, wo können wir ansetzen eigentlich? Entweder tatsächlich, um, muss man ja auch sagen, manchen Stress vielleicht sogar auch zu vermeiden, der nicht unbedingt sein muss, oder aber Wege zu finden, besser mit dem Stress umzugehen, der gerade entsteht, oder ihn nicht so ganz so groß werden zu lassen. Und ich würde es total spannend finden, für die Zeit, die wir noch gemeinsam haben, mal so zu überlegen, aus diesen Phasen, die du jetzt vorgestellt hast, welche möglichen Handlungsoptionen ergeben sich da eigentlich raus? Ne? Also sowohl, wenn ich jetzt auf mich als Individuum gucke oder ich bin vielleicht eine Führungskraft und habe einen einzelnen Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin oder mein Team vor mir, am Ende sind es ja ähnliche Fragen, die wir uns stellen können, wenn es darum geht, wie können wir auch als Team oder wie kannst du als Individuum besser mit dem Stress umgehen, der hier gerade entsteht. So mal ein bisschen abgeleitet von diesem Kreislauf, was sind denn das so für mögliche Handlungsoptionen, über die wir nachdenken können?
Genau, also man könnte jetzt diesen Kreislauf nutzen, um ihn als Analysetool auch zu nehmen und zu gucken, entweder für sich selbst oder mit anderen zusammen, warum ist man so doll im Stress? Und wenn wir bei dem Reiz wieder anfangen, könnte man sich erstmal fragen, welche Reize habe ich denn im Laufe meiner Arbeitssituation oder auch im Laufe meines Tages, auf die ich irgendwie reagieren muss oder die in mein inneres System kommen. Da kann Lärm zum Beispiel eine Rolle spielen, lange Wege sind auch eine Art Reiz. Viele Menschen, die man unterschiedlich bedienen muss im Laufe des Tages, eine Deadline, sowas könnte mit hineinspielen, aber auch so, es ist sehr dunkel, es ist sehr kalt im Raum oder im Büro, langes Pendeln wäre auch ein Reiz, sowas alles. Auch Teams-Chat-Nachrichten ploppen auf, E-Mails ploppen auf, man hat diese Meetings back-to-back, hast du, glaube ich, gesagt, ja.
Rücken an Rücken, ja. Ja,
genau. Genau, also das sich einfach bewusst zu machen. Und ich würde sagen, bevor ich das vergesse, jede Führungskraft muss natürlich die Reize ihrer Mitarbeiter kennen. Also die Arbeitssituation, darum geht es ja zum Beispiel auch bei so einer psychischen Gefährdungsbeurteilung. Also wirklich zu wissen, welche Reize hat mein Mitarbeiter, meine Mitarbeiterin und worauf muss diese Person reagieren oder muss mit diesen Reizen auch leben. Also wer zum Beispiel im Restaurant arbeitet, hat auch immer eine Lautstärke. Oder wer in einer Mall arbeitet, hat kein Tageslicht. Auch das wäre so ein Reiz, nur künstliches Licht zu haben. So, das sich also bewusst zu machen. Die zweite Phase wäre ganz wichtig, zu gucken, was habe ich denn für Bewertungen? Und wenn wir sagen, Stress entsteht eigentlich immer dann, wenn der innere Bodyguard sagt, deine Ressourcen reichen nicht aus zu dem, was du leisten musst, dann ist natürlich nochmal wichtig zu gucken, was sind denn unsere Ressourcen, die wir haben? Kenne ich die eigentlich? Kennt der Mitarbeiter die? Kenne ich die als Führungskraft eigentlich? Traue ich mich, diese Ressourcen zu nutzen? Also auch das ist was ganz Wichtiges. Zum Beispiel, wenn wir über diese Gefährdungsbeurteilung sprechen, in den Kliniken, jetzt komme ich gerade auf das Wort, nicht doch, Lifter heißt es, in den Kliniken gibt es so ein Gerät, damit kann man Menschen eben hochheben. Und das ist total wichtig, um die Windel zu wechseln, um das Bett zu wechseln. Aber dieser Lifter, der steht in vielen Kliniken in der Besenkammer, weil es entweder dieses Mindset gibt, das dauert einfach zu lang, das Ding jetzt herzuholen und zu benutzen. Oder das habe ich doch früher auch geschafft, dann muss ich das jetzt auch schaffen und so weiter. Aber dieser Lifter trägt natürlich dazu bei, dass der Rücken geschont wird. Und jetzt ist die Frage, Kliniken kaufen das für viele tausend Euro. Wird diese Ressource eigentlich als Ressource angesehen und genutzt? Und dann braucht es vielleicht Schulungen, dass die Leute nochmal vertraut gemacht werden mit dem Lifter. Und das ist zum Beispiel so ein ganz kleines Detail, dass man selber mal als Mitarbeiter in so einem Lifter drin liegt und mal spürt, wie ist denn das? Ist das überhaupt unangenehm oder ist das ein interessantes Gefühl? Hilft mir das? Ist das vielleicht viel angenehmer, als wenn ich hin und her gewurschtelt werde auf dem Bett, während mein Laken gewechselt wird oder so? Also Erfahrungen machen und Glaubenssätze dadurch überdenken. Nicht, dass nur jemand kommt und sagt, mach das doch, das geht schneller, sondern vielleicht auch mal auf der Station eine Challenge machen und sagen, okay, wir machen mal so ein Team-Meeting und du wechselst mal das Laken und derjenige liegt drauf und du wechselst mal das Laken und du bist der größte Zweifler vielleicht mit dem Lifter. Und jetzt gucken wir mal, was geht schneller eigentlich. Also neue Erfahrungen machen und Glaubenssätze an der Stelle vielleicht auch überarbeiten. Sowas könnte ganz wichtig sein. Dann, was verändert der Stress? Hier ist es, denke ich, ganz wichtig, auf das Individuum zu schauen und zu merken, ich werde öfter krank, ich bin gereizter, mir fällt es immer schwerer, morgens aufzustehen, Schichtdienste sind immer anstrengender und so weiter. Aber auch auf das Team, auf die Organisation zu schauen und sich hier eben auch zu fragen, merken wir Veränderungen? Also haben wir noch eine Gemeinsamkeit? Mögen wir uns noch? Vertrauen wir uns noch? All diese Sachen, was verändert der Stress bei uns eigentlich? Und vielleicht kann man sogar in einem Outcome auch messen, dass man sagt, wir sind langsamer geworden oder Prozesse scheitern öfter oder wir haben weniger Umsatz gemacht. Vielleicht kann man das sogar irgendwie auch in Zahlen ausdrücken. Die Emotionen, da finde ich zum Beispiel ganz wichtig, dass Führungskräfte auch ihre Emotionen zeigen, also auch Emotionen von Schwäche, von Unsicherheit, gerade in Change-Prozessen, dass es also erlaubt ist, Emotionen zu haben, dass Emotionen nichts Böses in der Businesswelt sind und sich auch nochmal deutlich zu machen, welche Funktionen die Emotionen haben. Das heißt, die weisen uns ja auch was hin. Also wenn Leute wütend sind in einer Organisation, dann sind sie wahrscheinlich übergangen worden oder fühlen sich übergangen. Das heißt, der nächste Change-Prozess könnte besser laufen. Wenn die Leute Angst haben, dann gibt es offenbar viele offene Fragen und Unsicherheiten. Und da eben genauer hinzuschauen, darüber zu sprechen und auch zu gucken, was können wir denn auch lernen? Also auch als Führungskräfte, als Management, vielleicht sehen ja die Leute an der Basis Dinge und haben ganz zu Recht Angst, die wir aus dieser planerischen Perspektive gar nicht mitgedacht haben. Also auch, welche wichtigen Informationen sind da herzuholen. Das Handeln, das so konkret wie möglich machen, also ein bewusstes Handeln und eben auch gucken, wie können wir denn so handeln, dass nicht noch mehr Stress entsteht, sondern so handeln, dass weniger Stress entsteht. Und eben Stress auch nicht als ich bin fleißig ansehen und ich bin wichtig ansehen und wer Überstunden macht, wird belohnt, sondern Stress ansehen als irgendwas funktioniert eigentlich gerade nicht gut und wir müssen irgendwas verändern, damit weniger Stress entstehen kann. Und die Entspannungsphase ist eben auch ganz wichtig, weil die sorgt dafür, dass das System wieder auf normal runtergefahren wird und wir dann überhaupt auch bereit sind für die nächsten Reize, die da auf uns zukommen. Das heißt, es muss auch immer ausreichend Energie, also Zeit geben, um Energie auch wieder aufzuladen und neue Kraft zu tanken. Und da ist eben auch die Frage, was heißt das? Ist es ein Teambuilding? Ist es ein Teammeeting? Sind es Aktivitäten, die man nach der Arbeit gemeinsam macht, aber eben auch sowas wie die Beziehungsarbeit, was wir vorhin schon gesagt haben? Dafür muss es auch irgendwie Zeit geben und dass man nicht aneinander parallel vorbei arbeitet nur, sondern man braucht auch Vertrauen. Oder es gibt auch so Studien, die sagen, wenn wir so eine Art Arbeitsehemann oder Arbeitsehefrau auf Arbeit haben, dass wir dann glücklicher sind und dass wir auch nicht so schnell kündigen. Und auf sowas eben auch zu achten, dass sowas möglich sein darf. Also es war jetzt mal so ganz schnell runtergerattert, aber eben wirklich das so als Tool zu sehen, um diese Sachen so durchzugehen und mal zu analysieren, wie ist der Status quo, woher kommt der Stress und wo kann man eben auch ansetzen.
Und genau das, finde ich, macht den Stress ja auch handhabbar, ne, am Ende des Tages, weil oft wirkt er ja so diffus und ich wach heute gerade auf und fühle mich irgendwie gestresst oder komme aus diesem Meeting raus und habe so das Gefühl, oh, irgendwie geht es mir gerade nicht so gut oder ich merke das im gesamten Team gerade. Aber woher kommt das eigentlich? Ne? Das irgendwie auch mal besprechbar zu machen, das sichtbar zu machen. Oft ist es ja auch so total unsichtbar, ne? Also wo das jetzt gerade alles herkommt und was so zusammenwirkt. Aber ich finde vor allen Dingen, wenn ich so in Richtung Zukunft schaue, sich mal zu überlegen, auch aus so einer Führungsrolle heraus, es geht ja hier auch sehr viel um Führung, was sind denn die Ressourcen, die ich fördern kann? Und da hast du jetzt super Beispiele genannt. Es gibt ja so viele Dinge, wo wir merken, vielleicht braucht das mein Team gerade noch ein bisschen mehr, um besser auch mit zukünftigen Belastungen oder Herausforderungen umzugehen. Manchmal sind es Skills, ne? Manchmal ist es Zugang zu gewissen Hilfsmitteln, wie du jetzt in der Klinik beschrieben hast, oder auch ein gutes Miteinander. Aber sich bewusst zu sein, so, und das ist ja auch in unserem Einflussbereich, also als Führungskraft, aber ich finde auch bei jeder einzelnen Person mal zu überlegen, wie können wir hier gemeinsam Ressourcen sichtbar machen, Ressourcen fördern und auch weiterentwickeln, damit wir auch zukünftig auch gut mit Stress umgehen.
Ja, und Kommunikation ist vielleicht wirklich nur etwas, was da ganz doll mit hineingehört. Mir fiel nämlich gerade nochmal ein, als wir uns gerade getroffen haben, und dann fängt man ja nicht direkt Punkt an mit der Aufnahme von so einem Interview, man unterhält sich ja erst. Und da habe ich dich gefragt, wie geht's dir? Und du hast eben nicht einfach nur gesagt, ja gut, super, und dir? Auch super, na prima, beste Welt ever. Und dann starten wir mal mit unserem Job hier, mit der Aufnahme. Sondern du hast erzählt, was dich gerade bewegt, beschäftigt und mit was du gerade zu tun hattest. Und das ist ja eben auch was ganz Wichtiges, also auch gerade, dass Führungskräfte eben auch zeigen, was beschäftigt sie denn gerade oder wo haben sie denn Sorgen oder was sind Themen, die gerade offen sind oder sowas, und eben nicht in so eine oberflächliche Kommunikation zu kommen, wo alles so angeblich reibungslos läuft, sondern tatsächlich eine ehrliche, eine achtsame Kommunikation zu kultivieren. Und es gibt so viele Möglichkeiten, wie diesen Lifter, was Technisches oder eben ganz andere Sachen, um zu schauen, wie können wir denn wirklich eine kleine Veränderung in der Zusammenarbeit bewirken, die am Ende ja vielleicht auch eine Offenheit bedeutet, dass man auch selber kommen kann und sagen kann, hey, mir geht's auch gerade nicht gut, oder hier die Eltern, jetzt muss ich sie pflegen und können wir irgendwie was verändern in meinen Schichten oder so, dass man also nicht so eine hohe Hürde hat, auch über solche Themen zu sprechen. Und ich denke, Kommunikation ist auch nochmal ein ganz wichtiger Schlüssel, auch für die Arbeit der Zukunft, gerade wenn sie so technisch ist und wenn da so viel Digitalisierung ist und so viel KI ist, dürfen wir halt nicht vergessen, am Ende sind es doch irgendwie immer Menschen, die was tun und die gesund sein wollen, die gut arbeiten wollen, und da braucht es irgendwie auch eine gute Kommunikation.
Ich finde, natürlich ist Bewusstsein, auch sich immer mal wieder diese Zusammenhänge vor Augen zu führen, vor allen Dingen aber auch zu überlegen, so, was kann mir dabei helfen, auch vielleicht meine eigenen Stressmuster, vielleicht auch diesen Stresskreislauf so ein bisschen zu reflektieren. Das kann uns natürlich immer wieder helfen und eine gute Ressource sein. Und da lieferst du natürlich passend dazu ein Buch. Wenn ich mich gerade mit meinem eigenen Stress beschäftigen möchte und vielleicht auch so ein bisschen den Wunsch habe, wieder gesünder zu leben, gesünder zu arbeiten, was kann ich dann in deinem Buch aktuell so erwarten?
Also man wird erstmal verstehen, was ist eigentlich Stress? Und das ist eigentlich eine ganz banale Frage, aber wir haben sie nie so richtig beantwortet bekommen. In der Schule, in der Uni, wann ging es denn schon mal darum, was ist eigentlich Stress? Woran merke ich Stress? Und die wichtigste Botschaft ist, Stress ist eigentlich eine Superkraft. Also Stress ist was total Gutes. Also die biologische Fähigkeit von uns, dass wir in Stress geraten können, kann uns den Arsch retten und unseren Vorfahren aus der Steinzeit, nur darum, Benjamin, können du und ich jetzt hier gerade sitzen, haben die überlebt, weil sie wegrennen konnten, weil sie auch mit Hunger, Nöten umgehen konnten, und Stress hat also geholfen, Energie zu bekommen und zu handeln. Und dieses evolutionäre Prinzip nochmal besser zu verstehen, aber eben auch zu verstehen, das ist immer nur punktuell gut und gesund. Wenn es eben zum Dauerzustand wird, an einem Thema geknüpft, oder wenn sich der eine punktuelle Stress direkt mit dem nächsten punktuellen Stress ablöst, dann geht das nur für eine kurze Zeit gut, und irgendwann schlittern wir eben in die Überforderung. Aus den Symptomen werden Diagnosen, also Krankheiten, Burnout und all diese ganzen Geschichten können dazukommen. Also diese Zusammenhänge wird man nochmal gut verstehen. Der Stresskreislauf ist ganz ausführlich erklärt, auch welche Hormone, was passiert wann. Da gibt es auch so Aha-Momente, zum Beispiel das Cortisol, ungefähr 60 bis 90 Minuten braucht, damit die Hälfte vom Cortisol abgebaut ist im Körper.
Oh, wow.
Das heißt, wenn wir in einer extrem stressigen Situation sind, dann kann noch ein großer Restteil vom Arbeitstag ebenfalls sehr energetisch auch im negativen Sinne sein. Und die andere Hälfte vom Cortisol, die noch nicht so schnell abgebaut ist, das kann Tage oder Wochen teilweise dauern, bis das vollständig abgebaut ist, vor allem wenn wir immer wieder in diesen Stress reinkommen. Und es geht um radikale Selbstfürsorge in dem Buch eben auch. Also wie kann ich nicht nur Selbstfürsorge betreiben im Sinne von, heute gehe ich mal in die Badewanne und chille, sondern wie kann ich ganz grundsätzliche Entscheidungen treffen, das heißt der radikal an der Wurzel angehend, wie kann ich also für mich mein Mindset verändern, wie kann ich Entscheidungen treffen, um einfach gesünder zu leben. Und wir werden immer Stress haben, es geht nicht darum, keinen Stress zu haben, es geht nur darum, nicht so viel Stress zu haben und gerade diesen ungesunden Stress rechtzeitig zu erkennen und gegenwirken zu können.
Also ich durfte schon einen Blick in das Buch reinwerfen und ich kann es nur sagen, selbst für Menschen, die schon so ein Gefühl haben, so ja, ich weiß, woher mein Stress kommt und kann damit ganz gut umgehen, es lohnt sich. Ich finde, das ist einfach eine Zukunftskompetenz, die wir gar nicht unterschätzen können in dieser Arbeitswelt, sich immer wieder auch mit den eigenen Stressmustern zu beschäftigen, immer wieder auch zu überlegen, was kann mir dabei helfen, gesünder zu leben, auch gesünder zu arbeiten, nicht nur für mich, sondern auch für mein Umfeld. Und ich finde, das ist auch eine Wirkung, die wir immer mal wieder sehen sollten. Und weil es so wichtig ist, haben René und ich überlegt, wollen wir ganz gerne zwei der Bücher auch mit einer exklusiven Widmung von René gerne an die Leading Well Community verschenken. Also wenn du Interesse hast an dem Buch, dann schreib gerne einfach eine Mail an mich. Du findest die E-Mail-Adresse in den Shownotes info@benjaminrolf.de und lass uns auch gerne mal einen Kommentar direkt bei Spotify da, was ein wichtiges Learning für dich hier aus der Podcast-Folge ist. Und dann kommst du bei uns in den Lostopf und wie gesagt, für zwei von euch werden wir dann exklusiv mal ein Buch verschenken und hoffen, dass das natürlich einen großen Impact hat auf eure eigene Stresskompetenz. Ansonsten werden wir natürlich für alle anderen auch das Buch verlinken, auch alle weiteren Ressourcen von René. Und ansonsten kann ich nur sagen, vielen, vielen Dank für deine Arbeit erstmal und dass du das auch immer auf so leichte, zugängliche Weise auch in die Welt, in die Arbeitswelt trägst, René. Ich finde das eine Riesenbereicherung und bin mir sicher, dass wir hier wieder ein paar Menschen bewegen konnten. Also ganz herzlichen Dank und alles Gute für dich.
Danke sehr, Benjamin, dass ich nochmal hier sein durfte und für dieses Gespräch tatsächlich, wo wir miteinander so Erfahrungen ausgetauscht haben. Und es würde mich sehr freuen, wenn Leute, die uns zugehört haben, etwas für sich da rausziehen können und vielleicht eine gute Erinnerung auch wieder an das hatten, was ihnen wichtig ist und was sie doch schon wissen und können und nur machen sollten. Genau. Danke sehr.
Das war Leading Well, heute mit René Träder. Ja, was mich an unserem Gespräch besonders beeindruckt hat, ist dieser Gedanke. Stress am Ende ist nicht das, was unbedingt passiert, sondern das, wie wir eine Situation bewerten. Wir denken ziemlich häufig natürlich an ganz klassische Stressauslöser im Außen, ein voller Kalender, den wir haben, vielleicht ein neues Tool, was wir ja lernen müssen, vielleicht auch hoher Druck, den wir verspüren. Aber Stress beginnt viel, viel mehr in unserem Kopf. Es beginnt eigentlich mit der Art, wie wir auf eine Situation schauen, wie wir sie einordnen und wie wir sie letztlich bewerten. Und genau deshalb finde ich es auch so entscheidend für uns, dass wir lernen, Stress besser zu verstehen. Denn je besser wir natürlich unseren Stress verstehen und auch verstehen, was ihn am Ende wirklich auslöst, welche Gedanken es am Ende sind, desto besser können wir ihn auch beeinflussen. Nicht indem wir alles probieren zu kontrollieren, sondern indem wir ihn auch bewusst gestalten, auch unsere Routinen, unsere Denkweisen, unsere Reaktion bewusster anzugehen. Und ganz besonders wichtig finde ich dabei auch den Blick auf unsere Ressourcen. Wie schaffen wir letztlich Bedingungen, in denen Stress gar nicht erst so hochkochen kann? Und für dich als Führungskraft kann das natürlich bedeuten, dass nicht alle Belastungen immer direkt aus der Welt zu schaffen sind. Und auch das ist gar nicht immer möglich. Aber natürlich können wir die Bedingungen schaffen, die letztlich unser Team stärken. Vielleicht ist es mehr Autonomie, mehr gegenseitige Unterstützung, Klarheit oder Fokus für das, was wirklich zählt und was nicht. Was sind die Ressourcen, die dein Team gerade wirklich braucht? Deshalb meine kleine Einladung an dich, auch natürlich auf Grundlage dieser Folge, reflektiere in den kommenden Tagen doch mal für dich. Einerseits, was sind denn so Situationen, die bei dir Stress auslösen? Und woher kommt eigentlich diese Bewertung? Und als zweites, überlege dir doch auch mal, welche Ressourcen kannst du vielleicht für dich oder für dein Team bewusst stärken? Was braucht es gerade, um besser und gesünder mit Stress umzugehen? Wenn dir das heutige Gespräch gefallen hat, dann teil es doch gerne mit Kollegen oder mit Bekannten, vielleicht auch direkt einfach auf LinkedIn. Und wenn du uns darüber hinaus unterstützen magst, dann schenk uns doch gerne deine 5-Sterne-Bewertung bei Spotify oder Apple Podcast. Eine Bewertung ist schnell gemacht und hilft uns einfach dabei, genau diese Gedanken und Impulse noch sichtbarer zu machen. Vielen, vielen Dank für deine Unterstützung. Wenn du dich darüber hinaus für eine Zusammenarbeit mit uns interessierst, sei es im Rahmen eines Führungstrainings, eines Impulsvortrags oder einer Podcast-Kooperation, dann nimm gerne direkt mit uns Kontakt auf. Alle Infos zu unseren Kontaktdaten findest du natürlich wie immer in den Shownotes. Das war Leading Well, der Podcast für Führung von morgen. Bis ganz bald, dein Benjamin.